Ja, heute beim Spazierengehen fiel mir ein Spruch ein, der da lautet: Handys machen Kinder froh und Erwachsene ebenso. So ein Stück weit stimmt das ja, ne? Also ich bin jetzt seit einem halben Jahr auch stolze Besitzerin von so einem Smartphone, ne? Und genieße die WhatsApps mit unserer Tochter in Afrika und überall. Es schafft neue Nähe. Ich habe ein Video-Abo, das bietet mir immer wieder neue Vorträge an. Und so ein Stück weit genieße ich das schon. Es ist, hat auch wirklich viele, viele schöne Seiten. Dann wiederum gehe ich manchmal so durch unseren Ort. Dann sehe ich so an der Bushaltestelle so die jungen Leute, die sind alle mit ihrem Handy beschäftigt und ja, sind da ja vielleicht auch so glücklich mit, ne? Aber manchmal mache ich mir auch Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten vor 2 Jahren eine Weihnachtsfeier, da gab es einen Tisch, der hat sich nicht miteinander gesprochen, die haben alle mit ihrem Handy gespielt. Und die sind dann bei der nächsten Weihnachtsfeier ein Jahr später auch nicht wiedergekommen. Klar, die hatten nichts miteinander, ne, irgendwie zu reden. Ja, und manchmal kriege ich sogar ein bisschen Angst. Da habe ich Angst, dass so eine zweite digitale Welt aufgebaut wird. Dass sich Leute zurückziehen, dass sie, also wenn ich auch ehrlich bin, ich kann auch so einen Abend ganz gut mit WhatsApps und so mit meinem Digitalen, kann ich gut überleben, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie nicht gut drauf bin oder so, kann ich auch die Verabredung absagen und kriege das irgendwie anders hin, meine Bedürfnisse zu stillen. Aber ist das Gottes Wille, dass so eine digitale Zweitwelt entsteht? Wie gelingt Gemeinschaft? Das frage ich mich immer wieder. Ich habe ja letztes Mal von unserer Ehe auch erzählt, aber überhaupt so, immer wieder geraten Menschen auch so einander und es ist, glaube ich, nicht so einfach. Wir werden ja auch immer individueller und sensibler. Ich bin selber auch hochsensibel und dann kriege ich viel mit und dann strömt so viel auf einen ein und es gibt so viele Kanäle. Gibt ja nicht nur Fernsehen wie früher, ne? 3 Kanäle, da wusste man ja noch Bescheid, ne? 3 Programme. Das Telefon gab es gerade noch, ne, und heute gibt es ja alles Mögliche. Ne? Also das alles zu bedienen und mancher leidet unter Burnout, Depressionen nehmen immer mehr zu, Einsamkeit, also ja, vielleicht kommen wir so nochmal so ins Gespräch über diesen Spruch, Handys machen Kinder froh und Erwachsene ebenso. Also ich fand den ja ganz cool. Aber hat mich auch nachdenklich so gemacht. Und ich habe den Herrn gefragt, das ist ja ganz gut, dass wir ja eigentlich ja nur einen Kanal haben, wenn wir es jetzt genauer betrachten, ne? Den Kanal vom Heiligen Geist, ne? Also die Verbindung zu Gott, die wir durch Jesus haben. Und ich habe den Herrn gefragt, worüber kann ich heute sprechen? Und er hat mir einen Vers aufs Herz gelegt, der steht im Lukas-Evangelium, im 6. Kapitel, Vers 37. Ist vielleicht nicht so bekannt, aber ich fand es, also der ging mir nicht aus dem Kopf. Ich habe ihn dann gelesen. Der steht in der Feldrede von dem Lukas, kurz und prägnant. Und darüber möchte ich heute einfach sprechen. Es ist ein Vers mit 3 Aufforderungen. Lukas ist ja Arzt und ich finde es so ganz interessant, wie er seinen Bericht über Jesus gestaltet. Wie gesagt, dieser Vers ist ja in der Feldrede und es gibt ja auch ein Pendant zu der Feldrede, das ist die Bergpredigt, die steht ja bei Matthäus. Und ein Arzt, also Lukas schreibt ihm als Arzt, der beschreibt kurz und prägnant. Die Feldrede ist, beinhaltet ja auch alle wesentlichen Teile der Bergpredigt, aber beschreibt es halt kurz und prägnant. Er beschreibt den Menschen, wie er ist. Man sagt auch, ein Geistlicher versucht, den Menschen immer so von der positiven Seite darzustellen. Gott liebt dich, wissen wir von Helmut, er lässt nicht nach, uns das jedes Mal zu sagen, Gott liebt dich und egal auf was, er liebt dich. Einfach, dass wir diese positive Seite sehen. Ein Jurist sieht vielleicht eher so die negativen Seiten von Menschen, da wo er halt was verbockt hat. Ich meine, das ist ja auch seine Aufgabe als Jurist, muss er ja richten. Und der Lukas als Arzt, der beschreibt den Menschen einfach, wie er ist, so ganz nüchtern. Und dazu hat er eine Lebensregel geschenkt. Diese Lebensregel, also aus dem Lukas 6, Vers 37, ist eingebunden in einen größeren Kontext der Feindesliebe. Und diese Feindesliebe, da haben wir ja auch immer schon gesprochen, ist ja schon was ganz Besonderes. Also es gibt ja im Griechischen drei verschiedene Worte für Liebe. Einmal Eros, die sexuelle Liebe, Philio, die Liebe, die uns ja leicht fällt, also die nach Sympathie geht, unter Freunden herrscht, und dann die göttliche Liebe, Agapao. Und in diese Liebe ist gemeint, wenn es um diese Lebensregeln geht, die uns helfen sollen, auch mit unseren Mitmenschen einfach besser zurechtzukommen. Also diese göttliche Liebe, die wir ja auch nachmachen sollen mit der Kraft Gottes, das schaffen wir eben gar nicht alleine. Unseren Feind zu lieben, das ist ja etwas Widernatürliches, das gelingt uns nicht einfach so. Das Normale ist einfach, unseren Feind zu hassen. Aber Jesus sagt halt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und das haben wir im Vorfeld ja auch schon gehört, dass das auch so ein Stück weit unser Auftrag ist. In Johannes 3, Vers 16 steht ja auch, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, dass alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, dass auch dieses Agapao drin, also diese göttliche Liebe. Und an die dürfen wir uns andocken, wenn es auch darum geht, dieser Lebensregel zu folgen. Ich habe gedacht, das ist eigentlich eine richtige Gesundheitsformel, die Lukas, der Arzt, uns hier vorschlägt. Eine richtige Medizin, die da folgendermaßen heißt. Jetzt lese ich den Vers endlich vor. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Ganz einfach, prägnant, finde ich, kann man sich gut merken. Also nicht richten, nicht verdammen, sondern vergeben. Ja, um diese drei Punkte wird es mir geben. Man hat mich letztes Mal darauf aufmerksam gemacht, dass meine Struktur nicht so ganz deutlich war. Ihm hätten diese drei Punkte gefehlt. Ich hatte die aufgeschrieben, aber ich dachte, das sei so klar. Ich hätte sie nur, deshalb spreche ich sie jetzt aus. Also das war jetzt eben die Einleitung, das Präludium. Jetzt kommt der erste Punkt. Der orientiert sich an dem Vers, den ich ja eben vorgelesen habe. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Und der ist wiederum unterteilt in drei Buchstaben, A, B und C. Niemand soll richten, also, und dafür gibt es drei wesentliche Gründe. A, niemand kennt den ganzen Menschen oder den gesamten Sachverhalt. Darum sollen wir nicht richten. Also bevor ich nicht selbst in der Situation gewesen bin, kann ich mir kein Urteil erlauben. Ich weiß noch, wie ich als Kind nach Berichten über den Holocaust mit meiner Mutter darüber diskutiert habe, warum die ganzen Juden so langsam aus dem Leben verschwinden konnten. Ob sie denn nichts gewusst hätten. Und ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Und da war sicherlich auch so ein gewisser Vorwurf dabei, warum habt ihr nichts getan? Und da sagte sie, doch, wir ahnten es, aber wir hatten einfach Angst, den Mund aufzumachen. Wir hatten das nicht gelernt. Wir mussten einfach nur gehorchen. Und das hat mich damals auch schon nachdenklich gemacht und heute natürlich noch mehr. Ich habe nicht in der Zeit gelebt und ich weiß nicht, ob ich in der Lage gewesen wäre, was zu sagen, wenn meine Nachbarn langsam verschwunden wären. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, als jetzt diese Ereignisse in Syrien waren, als diese Zerstörung in Afrin angefangen hat. Wir haben ja auch einen Bekannten, einen Freund von Leonie, den Joan, wir haben auch für ihn gebetet, der da auch wirklich alarmierend auf uns zugegangen ist und zu uns gesagt hat, wir verstehen das nicht. Warum tut ihr nichts? Euch geht es hier so gut und ihr macht nichts. Ne? Also im Grunde genommen das Gleiche, was ich damals meiner Mutter vorgeworfen habe. Also es ist ganz schwierig, ja, über jemanden zu richten. Ja, ich denke, das sollen wir nicht, wenn der nichts tut, warum er das nicht macht. Also andererseits ist es natürlich auch ein Anstoß, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich merke jedenfalls allein, dass ich jetzt in derselben Situation bin, dass ich schon mal sehr viel milder umgehe mit meinem Urteil, darin, wie ich andere beurteile, ob sie nun was tun oder nicht. Und das kann schon mal helfen, selber zu sehen, zu gucken, wie sieht es mit meinem eigenen Verhalten aus. Niemand weiß, wie groß die Versuchungen sind, denen der andere ausgesetzt ist. Wer selbst vom Typ her ruhig und gelassen ist, weiß gar nichts von den Versuchungen derer, die impulsiv und leidenschaftlich sind, die emotional sind. Ich finde das immer so ganz anschaulich, beim Verzicht von Schokolade zu sehen. Es fällt ja manchen also total leicht zu fasten, also auf Schokolade zu verzichten. Und andere, die müssen total kämpfen, ne, darum. Im Grunde genommen haben die eine viel größere Leistung vollbracht, wenn die es geschafft haben, auf Schokolade zu verzichten. Ne. Also so verschieden sind wir. Und will ich da urteilen? Dass der andere das nun gut gemacht hat und der andere nicht. Oder auch, wer in einem guten Elternhaus oder in christlicher Umgebung aufgewachsen ist, weiß nichts von den Versuchungen derer, die in einem Haus leben, ja, wo chaotische Zustände herrschen, wo vielleicht kein Geschwisterteil denselben Vater hat, wo das Faustrecht gilt und es vielleicht nur ums Überleben geht, wie in den Slums oder ja, ähnlichen Verhältnissen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wer liebevolle Eltern hatte, weiß nichts von den Versuchungen derer, die mit einem Alkoholiker oder mit einem gewalttätigen Elternteil aufwachsen mussten. Und wenn wir uns das klar machen, was manche Kinder da durchgemacht haben, können wir sie überhaupt nicht verurteilen, sondern müssen uns wundern, dass sie trotz allem noch so gute Menschen geblieben sind. Und auch die Menschen kennen wir nie ganz. Also unter bestimmten Umständen kann jemand so stark und charmant auftreten, zum Beispiel in der Öffentlichkeit. Und dann unter anderen Umständen, zum Beispiel wenn er zu Hause ist, schwach und lieblos sein. Und immer wieder wird mir erzählt, ich habe ja viel Einblick so in Lebensläufe als Trauerrednerin, wird mir immer wieder erzählt, dass der Vater so als Kind, also zu den eigenen Kindern, ja oft so streng und mürrisch war, wenig Zeit hatte und nur von der Arbeit kam und völlig übermüdet war, sich vor dem Fernseher geflezt hat und einfach keinen Nerv auf Kinder hatte. Aber als er dann im Ruhestand war und die Enkelkinder waren, die haben einen ganz, ganz anderen Vater, Großvater erlebt, da konnte er plötzlich ja liebevoll sein und zärtlich und wohlwollend und kreativ und spielerisch. Und das sind so ein paar Beispiele, die belegen, dass wir die Situation und Menschen gar nicht beurteilen können, warum wir nicht richten sollen. Jetzt kommt der zweite Punkt, B. Und deshalb, es ist auch nahezu unmöglich, unparteiisch zu urteilen. Immer wieder lassen wir uns von instinktiven oder unvernünftigen Gründen hinreißen, über jemanden schlecht zu urteilen. Der Volksmund sagt es ja auch, ja, dem passt seine Nase nicht. Also das sagt schon, dass es eigentlich gar nicht so ums Können geht, sondern einfach nur um was äußerlich. Oder ich weiß noch, wenn eine neue Lehrerin oder ein Lehrer an der Schule war, ich dann die Kinder gefragt habe, und, wie ist sie? Da kam dann oft so, ja, ach, die hatte so ein komisches Kleid an, ne? Ich glaube, die ist nicht so. Ne? Also, wir oder derjenige erinnert uns an irgendeinen, mit dem wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, und schon hat derjenige gar keine Chance, nicht wahr? Obwohl er noch gar nichts, ja, eigentlich gemacht, also nichts Schlechtes gemacht hat. Wir urteilen also nicht nach Gesichtspunkten der Gerechtigkeit, sondern nach irgendwelchen unlogischen Reaktionen. Im alten Griechenland gab es deshalb auch immer wieder die Situation, dass besonders schwerwiegende Gerichtsverhandlungen in der Dunkelheit stattfanden. Im Dunkeln, um mehr den sachlichen Gegebenheiten folgen zu können und den Richtern und Geschworenen ein neutraleres Urteil zu ermöglichen. C. Der wichtigste Grund, warum wir aber nicht richten sollen, ist, dass niemand ein so guter Mensch ist, dass er andere richten dürfe. Nur wer ohne eigene Fehler ist, darf das. Ein paar Verse weiter von dem Vers 37, dem Vers 41, heißt es: Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst den Balken in deinem Auge nicht? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Und das ist wirklich ein lustiges Bild, wenn man sich das da so vorstellt. Also, dass da jemand mit so einem riesengroßen Balken ist im Auge und der versucht, dem anderen da so einen klitzekleinen Splitter rauszuziehen. Ne? Ich kann mir vorstellen, als Jesus das so erzählt hat, ich meine, da müssen die Leute doch schallend gelacht haben, ne? Oder? Also, das ist so, so überdeutlich. Das geht eigentlich gar nicht. Und da könnte man natürlich jetzt auch gut zu dem Thema die Kunst des Kritisierens ansetzen. Das haben wir aber immer wieder schon gehabt und das ist heute auch nicht so ganz mein Thema, muss ich ja auch konzentrieren, aber das wäre bestimmt auch nochmal interessant zu beleuchten. Jesus ist der Einzige, der keine Fehler hatte und er hat das Nichtrichten ja praktiziert. Er hat gesagt zu der Ehebrecherin, beziehungsweise zu den Leuten, die die Ehebrecherin ja verurteilen wollten, die sie steinigen wollten: Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Also da haben wir drei Gründe, ich fasse nochmal zusammen, warum wir nicht richten sollen. Niemand kennt den ganzen Menschen oder den gesamten Sachverhalt. Der zweite Punkt ist, es ist nahezu unmöglich, unparteiisch zu urteilen, weil immer irgendwo doch was mitschwingt. Niemand ist ein so guter Mensch, dass er andere richten dürfe. Und so dürfen wir den Job als Richter also getrost abgeben an Gott. Das entlastet. Also nicht nur ein Termin weniger oder zwei, sondern auch ein Job weniger. Ne? Also da haben wir viel weniger zu tun. Oder anders ausgedrückt, wir dürfen die Richterrobe auch an den Nagel hängen und dafür, bleibt mal bei der Kleidung, das weiße Kleid erwarten und anziehen. In der Offenbarung steht es, wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen, vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Durch den Glauben an Jesus werde ich im Gericht bestehen können, nicht aus meiner tollen Leistung heraus, sondern weil ich mich seinem Richterspruch ergeben habe und zu ihm gehöre. Ja, ich fand es einfach sehr bemerkenswert, dass die Stelle sich in der Bergpredigt und die in der Feldrede sich doch so unterscheiden. Also Lukas, der beschreibt das als Arzt so richtig, als so knackig und er verschweigt halt auch nicht, wie er ist, nicht wahr? Er richtet, er verdammt. Und in diesem Vers zusammengefasst ist halt diese eine Lebensformel zusammengefasst, wie ich finde, die wie eine gute Medizin wirken kann. Und so komme ich zu dem zweiten Punkt, nachdem ich behandelt habe, wir sollen nicht richten. Das hat Matthäus auch, aber der Lukas, der fügt halt gleich dazu, dass wir auch nicht verdammen sollen. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Im Römerbrief 8 heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Weiter heißt es, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns für uns eintritt. Wenn ich nun nicht von Gott verdammt werde, soll auch ich niemanden verdammen. Und das ist noch einmal eine Spur intensiver, eine Spur deutlicher, härter als das Richten. Da klingt auch die ewige Verdammnis mit an, das Endgültige aus. Es gibt ja durchaus Situationen im Leben von Menschen, die nicht sehr schön sind, wo über den einen ein Fluch ausgesprochen wird. Ne? Du bist für mich gestorben, zum Beispiel, haben wir schon gehabt. Oder es können auch negative Glaubenssätze sein, so wie aus dir wird doch nie etwas oder wirst du bloß nicht geboren oder ähnliches. Und diese Sätze, die wie so eine Verdammnis sind, die können krank machen, versklaven, das Atmen schwer machen, so als ob da eine schwere Last auf meiner Brust liegt. Es erstickt das Leben, aber durch Jesus ist uns ein anderes Leben verheißen, ein Leben nicht nach dem, nicht nach dem Gesetz, wie es im Römerbrief ausgedrückt ist, sondern das bringt den Tod halt, sondern ein Leben aus dem Glauben heraus und wie es im Römerbrief steht, ein Leben aus dem Geist heraus. Mit Gottes Geist ist uns da eine ganz andere Perspektive aufgezeigt und ich bin da total froh, dass wir hier in der Gruppe wirklich diese Kraftquelle des Heiligen Geistes da sehr im Mittelpunkt haben, dass wir uns da jeden Dienstag zu ermutigen. Wir haben ja zu dieser Zeit auch zwischen Ostern und Pfingsten immer wieder dieses Seminar gehabt, Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, der Kraft der Quelle, oder das Leben im Geist-Seminar, wie es früher hieß. Und darin werde ich eben bestärkt, nicht aus der Verdammnis herauszuleben. Also manchmal verdamme ich mich ja auch selber und halte mich klein und minderwertig und das ist auch eine Lüge, ne? eine Lebenslüge und der dürfen wir entsagen, sondern und eben Ja zum Leben sagen. Und das konkret und nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis. Ich finde es immer wieder toll, wie wenn wir so Stille halten, was da für Botschaften eintrudeln, wie so eine E-Mail vom Himmel. Das sind so ganz, ganz konkrete Glaubenssätze, Ermutigungen, Hilfen, die so auch in die Situation hineingesprochen sind, Botschaften. Wir erfahren Korrektur, also mir ging es letztes Mal so, da sagte jemand, flieh nicht. Das hat mich die ganze Woche über begleitet, flieh nicht. So ganz schlicht und einfach und ich glaube einfach, wenn es hier so ausgesprochen wird, ist es einfach so gesalbt. Da liegt irgendwie der Heilige Geist drauf und der hat mich begleitet und dieses Wort hat mich immer wieder so erinnert und ich finde es wirklich stark, dass wir da so ganz konkret diese Gruppe haben, die uns das da auch hilft, darin das zu lernen, darin zu wachsen und es dann auch weiterzugeben. Hier geben wir dem Geist Gottes Raum, ja, zu uns zu sprechen. Und zu dieser Lebensformel, nicht zu richten, nicht zu verdammen, gehört natürlich unbedingt dieser dritte Punkt, die Vergebung dazu. Vergebt, so wird euch vergeben. Zu der Sünderin spricht Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus betete selbst am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und auch im Vaterunser betete Jesus ja schon mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Weil Gott mir vergeben hat, soll auch ich vergeben. Und ich denke, da sind wir uns alle einig und haben auch oft darüber gehört. Ich möchte am Ende noch so ein kleines Zeugnis geben, wie ich so diesen Vers dann auch so ganz konkret denn gleich so erfahren habe. Also nicht zu richten, nicht zu verdammen, sondern eben zu vergeben. Also ich hatte jemandem etwas Gutes getan, viel Zeit investiert und mit Spannung den Zeitpunkt erwartet, nun wo wir uns treffen sollten. Und ich hatte mir so gedacht, ich war so euphorisch, ich wollte so mit großer Freude den anderen davon berichten, was ich da nun Gutes getan hatte für ihn, und dachte, ach ja, vielleicht, ne? Also dachte ich so im Hinterstübchen, vielleicht, also bestimmt wird er sich auch freuen, vielleicht kriege ich auch so ein kleines Dankeschön oder sowas. Das kam dann aber ganz anders. Der kam jedenfalls mit ganz heftiger Kritik wegen einer ganz anderen Sache zu mir. Boah, da verstummte ich natürlich, ne? Und dachte, oh nee, also das ist ja unglaublich. Und dann machte die Person auch immer weiter. Boah, und dann so merkte ich, wie ich richtig wütend wurde und zornig wurde. Und ich hätte den anderen am liebsten, ja, so verwunschen. Ich will jetzt mal nicht verdammt sagen, aber ich hätte den am liebsten verwunschen und gesagt, boah, so eine undankbare Person, ne? Die könnte ich ja auf den Mond schießen, ne? Oder sowas Undankbares, und wortlos trennten wir uns. War natürlich nicht toll, ne? Ich hatte ja nur was Tolles gemacht und wollte ja, ne, das auch teilen, war natürlich auch enttäuscht und ach, das war alles nicht so schön. So eine Situation halt, wie man sie immer wieder so, denke ich, auch so trifft, vielleicht in abgewandelter Form, dass du uns so sagst, so ja, das Miteinander mit uns Menschen ist manchmal einfach nicht einfach. Und es wäre einfach für uns, sich dann so zurückzuziehen. Auch Mensch, ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht, dann ziehe ich mich zurück, und diese digitale Zweitwelt, die erleichtert uns das ja auch, ne? Dann treffe ich den anderen nicht mehr so, den schmerzt es auch nicht so, aber das ist ja nicht Gottes Wille. Und deshalb habe ich einfach diesen Vers durchgebetet. Und ich habe gesagt zum Herrn, ja, ich soll jetzt nicht richten, wie ist das denn? Und dann hat er mir so diese Lebenssituation der Person gezeigt, hat mir gezeigt, was sie gerade durchgemacht hat oder was für einen Druck die gestanden hat und was für ein, ja, was für Einflüsse sie da jetzt gerade so durchzustehen hat. Und da bekam ich Mitleid und einfach ein großes Verständnis, sah so ein Stück weit auch so diese Gefangenschaft und Not, in der sich die Person befand. Und im Gebet habe ich das dann alles abgegeben und habe auch selber um Vergebung gebeten, weil ich glaube, dass so, wenn wir so negative Worte gegenüber anderen aussprechen, dass das ja auch keinen guten Einfluss hat. Also wie auch immer, was da auch immer passiert, jetzt nicht drauf eingehen. Aber ich habe selber auch um Vergebung gebeten. Und mich vergiftet es ja letzten Endes ja auch, wenn ich solche Gedanken habe. Ja, und ihr habe ich dann, von dieser Person habe ich dann auch nochmal vergeben, und ich fühlte mich auf jeden Fall viel besser. Ich habe super geschlafen, war nichts mehr nach. Und am nächsten Tag habe ich die Person angerufen und habe einfach gesagt, ich bin ja nicht mehr böse. Ja, und dann hat die Person sich gefreut, hat erzählt und hat dann auch selber gesagt, ja, das war ein totaler Fehler, tut mir leid, und glaub nicht, dass sie die Kraft gehabt hätte, selber Initiative zu ergreifen. Das war nicht so. Aber das war mir jetzt so ja, wirklich eine Lehre, oder da hat Gott mich echt unterwiesen durch den Heiligen Geist. Er hat mir da geholfen, so ganz anschaulich auch aus diesem Richten herauszukommen. Also hat mir auch nochmal so, mich so sensibel gemacht, wo ich das auch überall tue, ne? Also unbewusst und wie auch immer, was da so in unserem Hirn abläuft, bewusst, unbewusst, was da für Projektionen ablaufen. Ja, auf jeden Fall ist es ja nicht meine Aufgabe zu richten, und ich kann diesen Job auf jeden Fall Gott sei Dank abgeben und ja, bemühe mich eher nach diesem weißen Kleid nicht zu verdammen, denn Jesus hat uns die Erlösung gebracht und Vergebung ist immer ein gutes Rezept. Ja, und diesen Vers 7, also diesen Vers Lukas 6, 37 möchte ich euch einfach heute mitgeben, so als ja, Tablettenröllchen, als Medizin von dem Lukas, ne, von dem Arzt. Ne. Du wirst ja auch Arzt werden oder nur so halb. Und das ist doch eine tolle Sache, wenn wir das mit dem Heiligen Geist dann auch einnehmen.